Inken und Alo. Ja, die haben derbe Themen. Inken und Alo. Was dich bewegt. Hallo. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was dich bewegt. Schön, dass ihr da seid.
Jetzt hast du einen Krümmel in der Tröte, ne?
Ja, korrekt. Auch mal was Neues.
Korrekt.
Auch mal was Neues. Wie geht es dir?
Mir geht's super.
Und hast du einen schönen Urlaub?
Ich habe einen super schönen Urlaub.
Ja.
Auch wenn viele Menschen wahrscheinlich gestresst wären, weil das Wetter jetzt nicht super gut ist. Aber wir haben es irgendwie geschafft. Auf Sylt muss man schnell sein.
Mhm.
Mit guten Apps
und gut ausgestattet sein.
Abgleichen von Regenradaren haben wir es doch hingekriegt, dass wir immer die richtig, also es ist wechselhaft. Es gab nur zwei Tage, die einfach richtig, richtig grau waren. Die anderen Tage waren wechselhaft und dann haben wir eben immer die 3-4 Stunden, die richtig, richtig gut war und strahlender Sonnenschein genutzt und waren in den Wellen und so weiter.
Ja, also wir waren wirklich jeden Tag, kann man sagen? Nee, vielleicht nicht jeden Tag. Vielleicht.
Ja, nee, bis auf diese beiden Tage, wo es wirklich von morgens bis abends geregnet hat, waren wir jeden Tag in den Wellen, das stimmt.
Ja. Und die Tage haben wir dann auch genutzt für konsequent auf dem Sofa sitzen und
lesen.
Sowas wie Ken Follett lesen oder so.
Ja, genau.
So richtig abtauchen in irgendeine schräge Welt.
Ja, richtig gut. Ja. Nee, also absolut Urlaub nach unserem Geschmack. So langsam kommt man runter, finde ich.
Total, ist total so.
Ja.
Ja.
So die, aber ist ja meistens so, ne? Also da, so nach einer,
ja,
nach einer Woche oder so, dass man eigentlich dann erst anfängt, sozusagen richtig runterzukommen.
Ja. Genau. Und jetzt ist es so, dass die Kinder ein bisschen früher abfahren. Und wir noch ein paar Tage allein haben und werden wir auch gewinnbringend nutzen.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Mit noch etwas längeren Spaziergängen vielleicht.
Ja, genau. Da sind die nicht ganz so.
Nee, nicht ganz so affin.
Enthusiastisch.
Okay.
So, was machen wir heute?
Ja, interessant, weil das irgendwie deine Idee war. Wir sprechen heute über Motivation.
Ja.
Und ich habe gesagt, Wahnsinn, ich finde das so ein irre schweres Thema. Und dann haben wir festgestellt in der Vorbereitung.
Ist richtig, ist ein irre schweres Thema.
Ja, aber viel geiler finde ich, dass du das aus anderen Gründen sozusagen oder dass du eine ganz andere Sichtweise darauf hattest.
Ja.
Fand ich irgendwie total interessant.
Ja, ich glaube auch, dass das spannend wird. Das wird cool, auf jeden Fall. Und es ist vor allen Dingen, also das Erste, was man mal sagen kann, ist komplex.
Ja.
Da steckt eine Menge drin und das ist nicht nur sozusagen, ah, hier, das ist es, so, sondern das sind viele unterschiedliche Aspekte. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie viele wir davon irgendwie anfangen oder aufdröseln oder benennen können oder so.
Ja, und bist du darauf gekommen, weil es diese Frage in dem Fragebutton am Wochenende gab?
Ja, so oft.
So oft,
ja, genau.
Fand ich auch total interessant.
Genau, wir hatten jetzt den Kursstart für endlich richtig Mobility und das ist ganz toll angenommen worden von euch, da also das oder von allen, die es kaufen oder wie auch immer. Und darüber freue ich mich natürlich, aber es war trotzdem auch oft die Frage sozusagen, ja, ich habe schon Kurse und ich habe nicht die Motivation, es zu machen oder ähnlich formuliert, so oder so ähnlich.
Ja.
Und naja, das ist natürlich was bei uns beiden immer eine recht große Rolle spielt. Und was ist Motivation und so? Ich würde sagen, ich fange mal mit meinem Aspekt an, weil ich den relativ griffig finde.
Okay.
Und es ist natürlich so, dass, also ein Ding ist Motivation zum Sport. Und da gibt es dann den sogenannten Schweinehund und eine Menge Mythen, die da irgendwie mit reingerätschen. Nein, ich bin nicht sportlich oder bla bla. Und was ich versuche, mit meinen KundInnen auseinanderzuklamüsern, was ist sozusagen genau das Ziel, was willst du, was drückt dich und dann einen klaren Weg aufzuzeigen, wie kommst du dahin?
Mhm.
Und eigentlich ist es so.
So nach dem Motto, Motivation ist, das Ziel zu kennen.
Genau.
Mhm.
Und zwar sehr konkret.
Mhm. Also messbar.
Messbar. Genau, und erreichbar und so. Und dann eigentlich geht es immer darum zu sagen, du hast irgendein Problem, keine Ahnung, Rückenschmerzen, egal. Und ich sage dir in meiner Kompetenz als Trainer, wenn du bei dieser oder bei diesen beiden Übungen oder sagen wir jetzt einfach nur bei dieser Übung folgende Leistung schaffst, dann wird dein Problem gelöst sein. Mhm. Und das ist natürlich immer, naja, was heißt geraten? Also es ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist es tatsächlich so. Das ist ja nichts, was wir uns ausdenken, sondern es ist erstens was, was wir, also wir sind nicht die Einzigen, die das so machen, sondern es machen eine Menge Menschen so oder so ähnlich. Und dieses Raten ist aber am Ende, okay, pass auf, du hast Rückenschmerzen, im Moment kannst du gar kein Kreuzheben. Mhm. Und wenn wir dir dann Kreuzheben beigebracht haben, dann kannst du vielleicht Kreuzheben 5 Wiederholungen mit 20 Kilo oder so. Und wenn du aber 5 Wiederholungen mit 80 Kilo kannst, dann wird dein Problem gelöst sein. Mhm. Und dann ist es wichtig, sich das klar zu machen und zu sagen, okay, was heißt denn das jetzt? Ja, und dann kann man das relativ einfach auseinandernehmen und sagen, okay, um jetzt von 20 Kilo auf 80 Kilo zu kommen, sind das relativ genau 30 Trainingseinheiten. Mhm. Das heißt, du musst pro Einheit am Anfang erstmal um 2,5 Kilo steigern, du machst das dreimal die Woche und dann irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du nicht mehr 2,5 Kilo steigern kannst, sondern ein bisschen weniger. Und deswegen kann man sagen, mit 30 Einheiten kommst du auf 80 Kilo.
Okay, mit krank und weiß ich nicht,
genau, das Hund ist, schon,
Hund
das
ist schon krank drin. Und bla, das ist schon drin in den 30. Okay, das drin. Heißt, das ist, ich, weil sonst hätte ich jetzt geschätzt ein Jahr.
Genau, ist es nämlich nicht, das ist der entscheidende Punkt, sondern es sind halt 10 Wochen. Weil es ist dreimal die Woche und dreimal die Woche trainiert. Mhm. Und dann sind es 10 Wochen.
Okay.
Und dann kann es natürlich sein, dass man krank wird und in Urlaub fährt, dann sind es halt 12 Wochen.
Okay.
Und dann ist es ein ganz klarer Zeitraum von 3 Monaten. Mhm. Und ich gehe jetzt diesen Weg von 20 auf 80 und jede Einheit ist ein Schritt näher dran.
Ja, und dann ist es so, dann kann ich so eine Abstrichliste machen
sollte
und sagen,
man
okay,
auch tun.
Ja,
genau das genau. Sollte man tun.
Ja. Ich streiche jetzt ab und habe, okay, die 2,5, die 2,5, die 2,5 und dann kann ich immer mich darüber freuen und dann habe ich dieses, wenn ich einen Anfangspunkt, das ist ja schon, um dahin zu kommen, ist ja schon schwierig. Also ich brauche einen Anfangspunkt, dann brauche ich ein Ziel und dann brauche ich jemanden, der mir sagt, wie ich von A nach B komme.
Genau.
Und dann kann ich das abarbeiten sozusagen. Genau. Das ist in Bezug auf Training. Mhm. Das ist viel einfacher als ich gehe jetzt so randommäßig, ich gehe jetzt zweimal die Woche joggen.
Genau, weil
ich
why
gehe
would
jetzt,
you?
Genau, ich genau. gehe jetzt zweimal die Woche joggen, ist so, ja, aber heute habe ich keine Lust. Mhm. Und morgen ist das Kind krank und übermorgen habe ich den Einkauf noch nicht gemacht. Mhm. Also das macht keinen Sinn. Das heißt, das ist genauso wie im Businessleben auch ein smart Ziel oder irgendwie sowas.
Ja, schon.
Wie ist das nochmal? Irgendwas mit messbar und Dings. Und,
genau.
Ja.
Und okay. Es ist vor allen Dingen auch so, es ist auch zeitgebunden. Es ist nicht okay, das Gleiche innerhalb von 6 Monaten zu machen, sondern man muss das auch innerhalb von 3 Monaten machen, weil man natürlich zurückfällt, wenn die Pausen zu lang sind, man verliert den Skill, die Muskelmasse geht wieder weg. Das heißt, es ist wichtig, das zu machen in diesem Zeitraum. Und wenn man diese Dringlichkeit hat, dann funktioniert das oft ganz anders.
Mhm. Und es ist halt so, in Bezug auf Training zu verstehen und zu sagen, das ist jetzt ein, ja, so wie Zähne putzen ist halt so ein abgeleierter Satz, aber es ist jetzt diesen Weg, den ich gehe und das ist nichts, was mir Spaß macht und das ist nichts, wo ich Menschen treffe und das ist nichts, wo ich sozial interagiere und das ist nichts, wo ich, keine
das
Ahnung,
ist
was,
diese,
ein Foto auf Instagram poste.
diese teuflische Vermischung von Training und Sport zum Beispiel oder Training und irgendwas, was Spaß machen soll.
Ja.
Und erstens der Glaube, man könne über irgendwas, was Spaß macht, diesen Effekt
den Körper
erzielen,
so verändern.
So gezielt kann man nicht, weil alle Sportarten viel mehr random sind und es da eben darum geht, den Ball übers Netz zu schieben oder, keine Ahnung, irgendeine Tanzfigur hinzukriegen. Das formt den Körper nicht so gezielt wie genau die Übung, die genau auf dein Problem zugeschnitten ist. Mhm. Und ganz sicher
es
natürlich
verändert
nicht.
Den Körper aber mehr zufällig sozusagen,
weniger es verändert systematisch. Aber zufällig, genau. Ja. Und es ist natürlich nicht genau die Steigerung, die du dreimal pro Woche um 2,5 Kilo kannst du in der Sportart so nicht abrufen. Das ist Quatsch. Und deswegen ist das eine sozusagen der Gedanke, da irgendwie Spaß beizuhaben oder möchte ich das oder ist das angenehm oder so. Du so, wen interessiert das? Willst du dein Ziel erreichen, dann geh diesen Weg. Mhm. Das hatten wir quasi vorher festgelegt.
Ja.
Wenn dich deine Rückenschmerzen bedrücken, dann geh diesen Weg.
Und genau, und das ist dann Motivation, weil...
Ja, ist das Motivation? Weiß ich nicht. Für mich kommt der Punkt da gar nicht vor. Es ist so, du hast genug Leidensdruck.
Ja.
Du hast, ist das Motivation? Weiß ich nicht.
Ist es das Abarbeiten?
Genau.
Genau, aber ich brauche dafür ja Motivation, weil sonst würde ich es nicht machen. Also dann habe ich den Plan, dann sehe ich den Weg, dann kann ich das abstreichen. Aber dann stelle ich vielleicht fest auf der Hälfte, eigentlich ist mir aber vielleicht das Ziel gar nicht so wichtig. Und das ist sozusagen was wir ja auch im Training sehen. Wenn ich mein erstes Foremost sozusagen, das, was oben aufliegt, Problem gelöst habe, dann habe ich oft einen Dip in der Motivation.
Absolut.
Weil dann ist es so, ich bin eigentlich gekommen wegen Knieschmerzen oder wegen Rückenschmerzen. Ah, die sind jetzt weg, weil wir ja so Wunderheiler sind, die dann das erste Mal sozusagen die Ursache erkennen und dann geht das häufig das aufliegende Problem ist relativ schnell weg. Und dann sehe ich erst sozusagen, was dann noch kommt und was das ganze System braucht und so weiter. Ja. Und diese oberflächlichen, in Anführungszeichen, Schmerzen oder die sozusagen vorher super präsent waren, die waren eigentlich nur eine Indikation für, okay, das und das und das, das und das und das müssen wir auch noch an.
Genau. Und deswegen ist das Erste ist einfach Leidensdruck. Mhm. Und deswegen ist es oft so, dass die ersten 3, 4, 5 Wochen sehr gut gehen, weil man merkt, ah geil, ich bin besser. Und dann ist man halt bei nicht mehr bei 20 Kilo, sondern vielleicht bei 50 Kilo. Und dann ist das Problem, dass dann, genau wie du beschreibst, der erste Leidensdruck weg ist. Und dann sagt man, boah, aber die zweiten 30 Kilo sind aber deutlich unbequemer als die ersten 30.
Als die ersten 30.
Ja, ist richtig. Und dann könnte man sich auf diesem mittelprächtigen Level halten, wo man gerade eben keine Schmerzen hat, aber es nicht geil ist. Es ist nicht so, dass das Bewegungsmuster automatisiert ist, dass alles stabil ist, dass alles passt, sondern man hat sich eben auf dem Level, auf dem relativ schwachen Leistungslevel, was man sich vorher sozusagen in seinem Leben gebaut hat, das kann man jetzt managen. Aber man sieht natürlich nicht, wie geil es sein könnte, wenn man die 80 hätte, weil never been there sozusagen.
Ja. Ja, und das ist nämlich der letzte Punkt, über den wir nachher noch sprechen, mit dem Erleben.
Okay. Ja.
Aber ich finde, dazu passt ganz gut, also wenn ich jetzt diesen Weg sozusagen weitergehe, dann kommt eben dieses so, jetzt habe ich keine Motivation, wie auch immer, es ist echt ein Begrifflichkeitsproblem. Mhm. Jetzt habe ich keine Motivation mehr, weil der Leidensdruck nicht mehr hoch genug ist. Jetzt kann es aber sein, dass es Gründe gibt, also Hemmnisse gibt, die ich nicht sofort sehe, die mich davon abhalten, von 50 auf 100 Kreuzheben zu gehen oder von 50 auf 80 zu gehen.
Ja, das sind ja unterschiedliche Sachen. Ja, genau, wobei eigentlich nicht. Also es ist natürlich so, in einem Trainingsprozess, den ich jetzt gerade beschrieben habe, 30 Einheiten, immer 2,5, so ist es natürlich nicht, sondern es gibt immer irgendein Problem. Das heißt also, am Anfang ist es vielleicht so, dass man sagt, ja, wenn ich die Bewegung mache, tut es mir im Rücken weh. Du so, okay, alles klar, du musst ja auch lernen, deinen Lat zu spannen, irgendeinen Muskel, und das macht man so und so. Und wenn du lernst, den Lat zu spannen, dann tut die gleiche Bewegung auf einmal nicht mehr weh. Und dann kannst du heben von 20 bis 30 Kilo. Mhm. Und dann tritt das nächste Problem auf. Mhm. Und dann ist es natürlich hilfreich, wenn du irgendeine Anleitung, irgendeinen Hint, irgendeine Idee hast, zu sagen, okay, jetzt tut mir die Hand weh, was machst du denn daran? Mhm. Und das ist in einem gezielten Trainingsprozess so, und da gibt es immer irgendwelche Probleme, und ist auch egal, ob du von 20 auf 30 oder von 120 auf 130 gibst, irgendwas ist immer, und irgendein Problem löst du anhand dieser Gewichtsstufe immer, und wenn du das Problem gelöst hast, kommst du rüber. Und jetzt ist es aber so, dass vielen Menschen schlicht die Voraussetzungen fehlen, sowas zu machen. Also eines meiner absoluten Lieblingsbeispiele ist Gleichgewicht. Der Gleichgewichtssinn ist dafür da, zu messen, in welche Richtung bewegt sich denn mein Körper. Und bleiben wir beim Kreuzheben. Aber das kann auch sowas sein wie, ich möchte gern laufen gehen. So, ja, mach doch. Und wenn ich aber beim Kreuzheben bin, dann muss mein Körper in der Lage sein, die Bewegung von oben nach unten zu messen. Das heißt, es gibt Sensoren, die messen hoch, runter. Und wenn diese Sensoren nicht funktionieren, dann ist die Bewegung von oben nach unten Stress, eine Bedrohung. Und dann wird Kreuzheben nicht funktionieren. Dann wird Kreuzheben immer eine Bedrohung bleiben, immer Stress produzieren. Und auch der Trainingseffekt wird nicht einsetzen. Das heißt,
ja, aber das ist ja bei so einer konkreten Übung, kann man sich das ja super gut vorstellen. Aber es ist ja sogar so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel um zurück sozusagen zu dieser, wir haben dazu mal eine Folge gemacht, die heißt Der innere Schweinehund. Mhm. Also ich sitze zu Hause auf dem Sofa und will und habe mir jetzt vorgenommen, ich gehe jetzt laufen oder Kreuzheben machen Und dann tue ich es nicht.
Wissen eigentlich alle, was Kreuzheben ist? Kreuzheben ist eine Hantel von unten nach oben ziehen. Das, ja. Weiß das jeder?
Weiß ich nicht.
Okay, egal. Gute Übung für den Rücken.
Ja, also ich sitze auf dem Sofa, denke so, ich ziehe mir jetzt Laufschuhe an und gehe mal los. Dann mache ich das entweder, ich mache das mal einmal oder zweimal, wenn überhaupt. Oder ich mache es vielleicht sogar gar nicht. Und dann ist die Erklärung, die ich habe, ja, ich konnte meinen inneren Schweinehund nicht überwinden. Mhm. Es ist aber so, dass das Gehirn denkt, sozusagen in die Zukunft blicken zu können und checkt, dass dein Gleichgewichtssinn nicht funktioniert und tut deshalb alles dafür, dass du nicht laufen gehst.
Korrekt.
So weit im Voraus. Es muss nicht in der Übung sein, wie beim Kreuzheben, weil ich weiß nicht, es gibt vielleicht viele Menschen, die uns zuhören, die nicht Kreuzheben machen.
Ja gut, aber jede Übung, wo es hoch und runter geht, und da gibt es ein paar mehr von.
Ja, ich meine nur einfach, ach so, ja. Die vielleicht gar nicht unbedingt schon im Trainingsprozess sind, ja. Sondern vorher ja. Sind und sich fragen, wieso kriege ich mich nicht dazu?
Ja.
Und das hat sozusagen zwei Gründe. Also das eine ist, mir fehlt die körperliche Voraussetzung, wie zum Beispiel, ich kann nicht messen, wo mein Kopf ist. Also wenn ich, und Gleichgewicht gibt es in alle möglichen Richtungen, von oben nach unten und von rechts nach links und so weiter. Also wenn die Sensorik nicht stimmt, dann kann ich auch eigentlich nicht gut eine Treppe runtergehen und so weiter und so weiter.
Das wirkt immer, ja.
Und genau, und das Zweite ist, es kann auch noch sein, dass das Gehirn checkt, wenn ich das jetzt tue, das ist halt mehr so mein Bereich, also wenn ich unbewusst eigentlich irgendetwas möchte und mir aber versuche, sozusagen mit dem Bewusstsein irgendwas anderes zu denken. Also ich will jetzt laufen gehen ich will jetzt meine Schmerzen loswerden, ist einfacher. Ich will meine Schmerzen loswerden, ich habe immer Rückenschmerzen. Mhm. Und dann gehe ich los, mache ein, zweimal irgendwelche Übungen, dann wird es ein bisschen besser. Mhm. Und dann checke ich, ach du Elend, die Funktion, die Rückenschmerzen in meinem Leben haben, nämlich, dass ich ab und zu mal sagen kann, puh, das ist mir jetzt zu viel oder nee, da kann ich übrigens nicht mitkommen, weil ich habe Rückenschmerzen, oder zu meinem Partner sagen, kannst du nicht den Wasserkasten schleppen. Mhm. Und ich checke, dass diese Funktion ich dann aufgeben muss. Dann tut mein Gehirn auch alles dafür, dass ich nicht mehr trainiere. Mhm. Und das hat nichts mit dem freien Willen zu tun, sondern damit, dass ich sozusagen erstmal erkennen müsste, dass es diese Verankerung gibt. Und das erkenne ich halt nicht automatisch.
Ja, und dass der eigentliche Alltag zu viel ist, das ist ja jetzt nichts, keine Bewertung sozusagen, sondern es ist so, man müsste eigentlich checken, der Alltag ist zu hart.
Ja.
Und die Rückenschmerzen geben mir überhaupt die Option zu sagen, ich brauche eine Pause.
Genau, oder ich bin unglücklich in irgendeiner Situation, im Job, in einer Partnerschaft oder mit dem, wie mein Leben läuft im Moment.
Ja.
Genau, und das ist halt ein viel zu großes Ding. Also
deswegen
ist es
dann
so,
lieber Rückenschmerzen.
Genau, und dann ist es so, dann nehme ich die Rückenschmerzen in Kauf, das mache ich natürlich nicht bewusst, sondern unbewusst, und nutze die, um mir mal eine Auszeit und eine Pause zu gönnen und dafür sozusagen eine Rechtfertigung zu haben.
Ja.
Und das sind diese beiden Aspekte, wo man eigentlich sagen muss, das reicht schon für, wie soll ich dann noch Motivation entwickeln, wenn Motivation überhaupt aus unserer Sicht ein Wert ist, weil ich weiß, dass das gängigerweise so ist.
Du musst einfach nur den Willen aufbringen. Du musst einfach nur...
Genau, weil Motivation hört sich halt an nach freiem Willen.
Ja.
Also ich entscheide mich im Bewusstsein dafür, etwas zu tun. Und wenn ich das nicht hinkriege, dann bin ich scheiße.
Genau.
Weil dann bin ich nicht diszipliniert.
Genau, bist nicht diszipliniert, kannst dich nicht aufraffen und bist ein fauler Sack, der nur auf dem Sofa. Und jetzt krieg mal deine Motivation zusammen, weil dann läuft's endlich.
Ja. Ja. Und nur diese beiden Aspekte, also Gleichgewicht ist ein Beispiel.
Gibt es zwar mehr Sachen, aber ja.
Ja, sag nochmal ein anderes Beispiel.
Augen, wenn ich nicht richtig sehen kann, vor allen Dingen in Bewegung, das ist immer dieses macht mich wahnsinnig. Meine Augen sind gut. Und dann sitzt jemand vor mir, bei dem die Augen in unterschiedliche Richtungen gehen, der eine Gleitsichtbrille auf hat und einen Tunnelblick.
Mhm.
Du so, ich war beim Augenarzt, meine Augen sind gut. Du so, deine Augen verhindern, dass du ein glückliches Leben führen kannst, weil du, sobald du in Bewegung bist, alles verschwommen siehst, nicht dich im Raum einschätzen kannst und keine Distanzen sehen kannst. Keine Distanzen sehen ist ein klares Beispiel. Ich will laufen gehen, also fragt das Gehirn, wo ist das nächste Hindernis? Ist der Weg frei? Die Augen so, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Mhm.
Du wirst nicht
laufen. Ist da ein Hubbel? Weiß ich nicht.
Weiß ich nicht.
Ja.
Und derjenige kann nicht sich frei bewegen im Raum, aber kommt vom Arzt oder vom Optiker oder was auch immer mit der Info, nee, meine Augen sind gut. Du so, nee, auf gar keinen Fall. Und das ist ein Riesenproblem, weil man das alles trainieren kann, das alles trainieren muss und es jede Motivation im Keim erstickt. Also das ist ein Beispiel. Atmung ist genauso ein Riesenbeispiel. Mhm. Wenn ich atmen kann, das Gehirn antizipiert und sagt, du kannst jetzt schon nicht atmen. Du wirst unter Last gar nicht atmen können. Lass das bitte, weil das ist Lebensgefahr.
So. Ja.
Also gibt und noch da, mehr,
und
viel
das
mehr.
Würde, aber genau, und das würde ja auch, also das würde ja für jeden Kurs gelten,
klar,
den jemand gekauft hat und gesagt hat, ja, ich habe den nicht gemacht.
Ja.
Vielleicht aus genau dem Grund. Ja. Ist halt so, genau. Und deshalb versucht jetzt dein Gehirn, dich davon abzuhalten, überhaupt damit zu starten. Und das ist natürlich total schwierig, wenn in dem Kurs eventuell genau das Problem adressiert wird. Das ist halt total frustrierend. Aber so ist es halt leider. Ja. Nur das zu verstehen, hilft ja vielleicht schon, in so einen Kurs dann mal reinzugucken.
Ja, oder sich zu fragen, wie kann es denn sein, sozusagen, dass ich mich, obwohl ich Rückenschmerzen habe, nicht dazu motivieren kann, Übungen gegen Rücken zu machen, ist ja so, warte mal ganz kurz, das ist, du bist ja nicht bescheuert. So,
ja.
Das, das wird einen Grund geben.
Ja.
Und das ist aber oft das Ding, dass Menschen sich dann geißeln und sagen, hä, wieso bringe ich die Motivation nicht auf? Es wird einen Grund geben.
Ja.
Einen ganz konkreten, der nicht ist, du bist einfach nur schwach und ein Lappen und blöd und bla, der irgendwas mit Selbstbeschimpfung zu tun hat, sondern dir fehlt irgendeine andere Voraussetzung, das zu tun.
Ja, und deshalb ist es so, ich wollte das nur noch mal einmal sagen, dass in allen Kursen wir das mitdenken.
Ja.
Und wir immer die Voraussetzungen erschaffen, damit das, was dann kommt, möglich ist. Irgendjemand hat gesagt, ja, ich habe irgendwie diese Freebie-Lektion, da haben wir was freigeschaltet, damit man sich vorstellen kann, wie der Kurs funktioniert. Ja, das habe ich einfach gemacht und jetzt habe ich Nackenschmerzen. Natürlich so, nein.
Ja, scheiße, so sollte es nicht sein.
Die Kurse sind natürlich auf systematisch aufeinander aufgebaut, damit genau das nicht passiert, weil das ist halt so wie random, ich suche mir halt ein YouTube-Workout.
Ja, oder ich liege dir in der Hantel mit 80 Kilo und sage, hier, wenn du das kannst, wenn du das hochhebst, sind deine Rückenschmerzen weg. Du so, ja, aber...
Genau. Wäre okay, sich systematisch daran zu arbeiten.
Ja.
Ja, und dann kommt so ein bisschen der letzte Punkt, der mir total wichtig ist und den wir, glaube ich, auch sozusagen nicht zu 100% fertig sortiert haben in unserem Leben. Und das ist dieser Punkt von, selbst wenn ich die Funktion kenne, selbst wenn ich die Voraussetzung habe, selbst wenn ich verstehe, wie Training funktioniert und das Ziel formuliert habe und so weiter, gibt es trotzdem immer noch eine Gruppe von Menschen, die ich auch durch all das nicht erreiche. Ich würde nicht sagen, ich würde das Wort Motivation da mal rauslassen, weil ich glaube, das ist einfach ein schwachsinniges Wort.
Genau, das ist auch mein Resümee von unserem Gespräch jetzt bis hierhin. Das ist so, das Wort hilft nicht.
Nee, genau.
Weil das ist ein Konglomerat von unterschiedlichen Situationen. Und wenn man die zusammenfasst, dann weiß man nicht, in welcher Situation man ist.
Ja.
Das Wort hilft nicht.
Und es ist dieser Punkt, du hast das ganz am Anfang gesagt, es ist dann nicht erlebbar.
Hm.
Und das ist ein Punkt, der mir sozusagen, das ist so ein Aspekt, der im Coaching super, super häufig vorkommt, weil Menschen, eigentlich wir alle, versuchen Dinge oder Situationen im Kopf zu lösen. Also wir haben das Gefühl, wir denken über irgendwas 100 Jahre nach und irgendwann wird der Punkt kommen, wo wir dann sagen, ah ja, jetzt weiß ich, was richtig ist oder jetzt kann ich handeln. Ja, ich warte sozusagen im Prinzip immer, ich bin so in, weiß ich nicht, so wie in Warteposition oder Parkposition. Vielleicht bin ich auch im ersten Gang, aber es ist so, ich komme irgendwie nicht los, sondern ich bin eigentlich die ganze Zeit nur in meinem Kopf. Und im Coaching würde ich dann immer sagen, okay, das bringt gar nichts, wenn ich nur im Bewusstsein bin, nutze ich 5% meines Selbst. Ich muss also andere Aspekte mit reinbringen.
Tunnelgraben.
Und der Hauptpunkt ist, ich kann Dinge nur verankern, wenn ich sie erlebe. Ich kann Dinge nicht verankern, wenn ich nur darüber nachdenke, weil unser Gehirn nicht Zukunft kann. Sondern Zukunft bedeutet sozusagen, ist immer gleich Angst, Veränderung, das alles, was wir jetzt beschrieben haben. Mhm. Ich antizipiere, dass etwas passiert, von dem ich nicht weiß, dass es passiert, aber ich antizipiere es. Und deshalb werde ich jetzt in dem Moment gehemmt. Also ich denke über irgendwas nach, was eventuell passiert, wenn ich joggen gehe. Ja. Aber der Fakt ist, dass ich jetzt nicht vom Sofa aufstehe. Ja. Und genauso ist das halt bei...
So dieser nächste Schritt mäßig, ne?
Genau. Es liegt daran, dass ich es eben nicht erlebe.
Ja.
Und das ist ein Punkt, der uns total fehlt. Weil wenn ich jetzt sage, ich will... Bei Rückenschmerzen zum Beispiel, ne? Ich will ein Leben führen, was dann ohne Rückenschmerzen ist. Oder bei sowas wie, ich will es zur Vorsorge, Prävention, dieses ganze Thema so Wechseljahre, ich muss Kraft machen, ich muss Muskeln aufbauen, ich brauche das Endokrine sozusagen an dem Krafttraining und so weiter. Und das findet in meinem Kopf statt, aber ich kriege das nicht umgesetzt, weil ich ja noch nicht erlebt habe, wie es sich anfühlt, wenn ich das habe. Mhm. Und das, was theoretisch passiert, wenn ich es nicht mache, ist für mich gar nicht greifbar, ist gar nicht vorstellbar. Mhm. Und wir haben, als wir eben drüber gesprochen haben, habe ich gedacht, das ist so wie, als ich habe jahrelang nicht mit dem Rauchen aufgehört und natürlich war das nicht so, dass ich irgendein Informationsdefizit hatte. Also ja.
Ach, das ist schädlich. Ah.
Genau. Ah ja, so, könnte man Lungenkrebs kriegen. Und ah ja, schädigt die Organe. Und ah ja, keine Ahnung. Also alle furchtbaren und schlimmen Sachen und egal welche Fotos.
Hat auch nicht geholfen auf der Packung, haben auch nicht geholfen.
Genau, die Fotos auf der Packung.
Ja.
Die habe ich nicht gesehen. Und dann gab es diesen Moment, dass ich eine Lungenentzündung hatte, die auch noch verschleppt war, weil wir in Urlaub gefahren sind, weil wir das nicht absagen wollten und so weiter. Also ich lag wirklich 3 Wochen, ich konnte nicht aufstehen, es war ein Grauen, das ist Gott sei Dank schon ein paar Jahre her.
Das war Tee, ne? In Griechenland.
Wie bitte?
Griechenland.
In Griechenland waren wir da, genau. Ja, ja. Und ich war wieder zurück, aber es hat wirklich Wochen gedauert und es war einfach richtig, richtig, richtig schlimm.
Ja.
Und da war dieses Gefühl, dadurch, dass es Lungenentzündung war, war das eben dieses Gefühl von, es fühlt sich so an wie, meine Lunge funktioniert nicht mehr. Mhm. Ich konnte natürlich sowieso dann zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr rauchen, aber es war ein Erleben von dem, so könnte es sein.
Ja.
Und dann habe ich angefangen, so ganz krasse Visionen zu entwickeln, habe ich, glaube ich, in irgendeinem Kurs auch schon mal erzählt, zu sagen, okay, wenn ich so weitermache, dann werde ich mich irgendwann so fühlen. Und dann wird es eine Situation geben, wo meine Kinder an meinem Bett stehen und ich sagen muss, ja, es ist richtig, ich habe mich mit jeder Zigarette gegen euch entschieden. Im Prinzip so dramatisch formuliert.
Weil tschüss, ich sterbe jetzt.
Ja. Genau, weil tschüss, ich sterbe jetzt. Und das ist natürlich eine total drastische Formulierung und ich weiß immer, wenn ich das erzähle, sagen die dann, oh Gott, ja, aber oh Gott, so. Ja, es ist eine sehr schwarz-weiße Formulierung, aber ganz am Ende, wenn man da rein, weil wenn man da reingeht und sagt, okay, und was liegt dahinter und was liegt dahinter, ist so, ja, genau so ist es, denn ich habe mit jeder Zigarette entschieden, etwas sozusagen gegen meine Gesundheit zu tun. Aber ich
das
konnte
Gegenteil es... Das Gegenteil von Training sozusagen, es ist im Positiven wie im Negativen.
Ja. Aber ich konnte es erst umsetzen, als es erlebbar war.
Ja.
Und du hast gesagt, es gibt so Studien oder irgendwie sowas, wo es so Bodysuits gibt, die irgendwie simulieren, dass man, wie es ist, wenn man älter wird.
Ja. Ja, älter ist gar nicht so sehr das Thema, sondern also schwächer.
Schwächer, ja.
Genau. Oder das, was passiert, wenn man alt wird und nicht trainiert, ist, dass man, wenn man seine Augen nicht trainiert, dass man wahnsinnig eingeschränkte Sicht kriegt. Das heißt, die kriegen so Brillen drauf. Das sind im Prinzip so Taucherbrillen, in die aber noch Gläser reingemacht sind, sodass man sehr eingeschränkte Sicht hat. Ich versuche das gerade zu zeigen. Das sieht man natürlich nicht, wenn man einen Podcast hört. Sorry.
Ja.
Also ich mache gerade die Form einer Taucherbrille für eingeschränkte Peripherie. Und dann noch eine fiese Linse vorne drauf, dass man alles dunkel und schwammig sieht. Und dann kriegen die so Suits an, die total geil sind, weil sie das Gegenteil sind von so einem Exoskelett. Es gibt ja irgendwie fürs Militär oder für Bauarbeiten oder so Exoskeletts, die einen stärker machen, wie die heißen diese komischen Filme, ist auch egal. Das aber umgekehrt. Das heißt, man hat so ein Skelett, was die Bewegung der Gelenke einschränkt. Das heißt, man kann den Arm nicht mehr ganz strecken, aber auch nicht mehr ganz beugen. Und man kann den Rücken nicht mehr gerade machen. Und man Alle Bewegungen werden gehemmt von dem Ding. Das heißt, die Bremse, ich habe total Bock, so ein Ding mal anzuziehen. Das muss der Wahnsinn sein. Außerdem ist es total schwer. Dieser Suit ist wahnsinnig schwer. Und das heißt, man kann sich dann nur ganz eingeschränkt bewegen. Und wenn man sich zu weit bewegt, dann produziert das Ding sogar Schmerz. Das hackt dir dann ins Gelenk. Und sich mit so einem Ding dann zu bewegen, ist natürlich der Albtraum. Das heißt, okay, versuch mal mit so einem Teil die Treppe hochzukommen. Viel Spaß. Versuch mal mit so einem Teil einen Einkauf irgendwo hin zu bewegen, zu machen oder irgendwie zu duschen oder sonst was. Und das wäre die gleiche Geschichte für, wie du es mit dem Rauchen hattest. Wie ist mein Leben in 30 Jahren, wenn ich nicht trainiere?
Ja.
So, hilft das? Ja, genau. Ich glaube, es würde extrem helfen, wenn jeder mal so einen Suit ankriegen würde und sagen, okay, das möchte ich nicht.
Ja. Ja, genau. Und es ist halt so, also das ist wirklich eine Krux, weil ich wirklich der Überzeugung bin, dass es immer noch eine Gruppe gibt, dass selbst wenn du alles das, was wir vorher besprochen haben, sozusagen hast, dass es trotzdem immer noch Menschen gibt, die eben durch dieses, weil unser Bewusstsein so aufgebaut ist, ist es halt so, wenn ich das nicht erlebe, dann habe ich das Gefühl, dass ich im Bewusstsein, im Ego der Meinung bin, dass ich das im Prinzip schon ganz okay im Griff habe und dass ich ja morgen damit anfangen kann oder nächste Woche oder keine Ahnung.
Natürlich, je analytischer, je klüger auf gewisse Weise jemand ist, umso länger kann er es wahrscheinlich durchziehen.
Ja,
sich da oben zu betuppen.
Ja,
so, und wenn er es einmal fühlt, ist es okay, alles, was ich mir vorne vorlaber mit meinem Frontallappen, ist alles Unfug. Ich habe es gefühlt, es ist richtig dreckig.
Ja.
Okay.
Ja, genau.
Das vielleicht
kann sein, helfen. Ich weiß es nicht. Also es ist auf jeden Fall, ich hab auch keine Lösung dafür, aber ich wollte unbedingt diesen Gedanken heute mit in der Folge haben, weil ich glaube, dass das richtig wichtig ist und das hat nichts mit Motivation zu tun.
Nein.
Also das ist nichts, wo man sagen kann, ja, das liegt daran, dass die Person keine Motivation
überhaupt
hat.
Überhaupt nicht, null.
Sondern es hat was damit zu tun, dass diese innere Verankerung, dieses wofür mache ich das, wofür trete ich an, warum bin ich da, was ist das, was am Ende übrig bleiben soll sozusagen, ja, wenn ich meine Lieblingsübung, wenn ich an meinem 90. Geburtstag, wenn jemand an meinem 90. Klar. Geburtstag über mich spricht, was sind die Dinge, die wichtig sind, die bleiben sollen, die eine Relevanz hatten in meinem Leben, wofür ich bekannt sein möchte oder was ich möchte, was über mich gesagt wird und so weiter. Und da hinzugucken und zu sagen, okay, wenn ich mir das vorstelle, wie muss ich das anfühlen? Und ja, das ist halt trotzdem immer noch sehr theoretisch, aber zumindest diesen Aspekt mit reinzubringen und zu sagen, okay, wenn ich versuche, wie soll sich das anfühlen, damit reinzunehmen, dass man dann vielleicht eine Chance hat für alle Menschen, die sagen, aber ich finde trotzdem nicht den Anfang, das mit reinzunehmen und zu sagen, okay, wenn ich das, diesen Fühlaspekt damit reinbringe, ich weiß, wie ich aussehen will an meinem 90. Geburtstag.
Ja, das ist schwierig. Genau, also ich habe natürlich meinen 90. Geburtstag. Ich will hier über die Düne latschen.
Ja,
so,
ja.
Das ist sehr konkret.
Ja, aussehen meine ich jetzt nicht, was für ein Kleid und was für eine Haare.
Nee, ist genau, ist klar. Aber das kommt da ganz schnell rein sozusagen. Aber natürlich geht es nicht darum, sondern wie soll das sein? Wie soll die Szene sein sozusagen?
Ja, und wie stehe ich?
Ja.
Habe ich einen Rollator dabei oder einen Stock?
Genau.
Oder
nein.
Genau. Oder habe ich meine Urenkel auf dem Schoß?
Ja. Ich versuche das im Training manchmal und das ist, ja, weiß nicht, ob das klappt. Manchmal ja, manchmal nein. Also wenn man jetzt so konkret bleibt, ist es, wenn man jetzt sagt, okay, was soll ich jetzt machen? Also wenn man in diesem Beispiel bleibt, dann kann man sagen, okay, pass auf, du hast dich jetzt hochgearbeitet von 20 auf 30, auf 40 Kilo, ja? Und du merkst, dass sich das jetzt irgendwie anders anfühlt. Jetzt stell dir vor, du könntest 80 Kilo heben.
Mhm.
Stell dir vor, wie dein Körper wäre. Du kannst dran ziehen, du wirst es jetzt nicht hochkriegen.
Mhm.
So. Und stell dir vor, wie dein Körper wäre, wenn er 80 Kilo mit derselben Leichtigkeit hebt, so wie du jetzt 40.
Mhm.
Das funktioniert manchmal.
Mhm.
Und andersrum, wenn jemand schon einen Teil des Weges gegangen ist und es auf 60, 70 Kilo, dann zu sagen, erinnerst du dich daran, und es steht auch in deinem Buch übrigens, wie es war, als du vor der 30 Kilo Hantel standst, und die hat sich genauso schwer angefühlt wie die 70 für dich. Das heißt, solche Sachen helfen so ein bisschen beim Fühlen.
Ja, aber das ist, glaube ich, wenn du schon im Trainingsprozess
genau.
bist. Weil das, was ich meine, ist, ich finde keinen Anfang.
Genau, und da wollte ich sagen, dass man diesen Prozess ja im Training auch viel leichter, du musst ja nicht immer sozusagen erst Kreuzheben lernen und Langhantel haben und so weiter, aber es ist schon so dieses Ding von, du machst jetzt 3 Kniebeuge und sagst, okay, merke ich schon ordentlich. Und dir nur vorzustellen, okay, wie wäre es, wenn ich 30 Kniebeuge am Stück könnte, dann wären deine Beine anders, dann wären deine Knie stabiler, dann wären deine Muskeln anders. Nur diesen Gedanken da reinzubringen, okay, ich bin jetzt platt, ich stelle mir vor, ich könnte das Zehnfache machen und mich genauso wenig platt fühlen wie nach drei oder wie auch immer. So kann man schon anfangen. Ich gehe einmal um Block und bin fertig. Wie wäre es, wenn ich um Block rennen würde? Das kann man schon versuchen, sozusagen.
Ja, das glaube ich schon, aber ich glaube, du bist schon zu weit.
Okay.
Ich glaube, ich also mit der Idee zu sagen, okay, ich gucke mir an, sozusagen, ich versuche es fühlbar und erlebbar für mich zu machen, indem ich mir vorstelle, und das muss ja nicht der 90. Geburtstag sein, sondern irgendwas anderes, was mir wichtig ist, irgendwas anderes, was weiter weg ist, weil das dann in der Theorie sozusagen, weil ich da dann häufig aus der anderen Perspektive rückwärts guckend sehen kann, was eigentlich wichtig ist. Ja. Und dann habe ich vielleicht, aber es ist nur geraten, ich weiß nicht, ob das wirklich hilft, aber ich habe versucht, diesen Moment von dieser Lungenentzündungsgeschichte sozusagen mir zu denken, weil ich habe vorher nicht die Möglichkeit gehabt, dahin zu denken. Also es ist nichts, was ich habe mir diese Frage einfach nicht gestellt, sondern es war so, ja, ich weiß theoretisch, dass das irgendwann zu einem Problem führen kann und das war's sozusagen. Ja. Und deshalb glaube ich, das ist auch das, was eben in der Hypnose passiert, weil es ja schon, das glaube ich, sehr erfolgreich, also gerade beim Rauchen aufhören ist das, glaube ich, relativ erfolgreich, weil es um die unbewusste Verankerung geht von...
Das fühlbar machen.
Genau, das erlebbar, fühlbar machen. Ja, genau. Okay. Alles klar. Ja, kompliziert. Also keine einfache Antwort zum Thema Motivation.
Naja, die einfache Antwort ist, das Wort hilft nicht.
Ja.
Weil in dem Wort stecken so viele unterschiedliche Aspekte, dass man... Nur zu sagen, mir fehlt die Motivation, ist das reicht nicht.
Nee, stimmt. Okay, dann kommen wir jetzt zu den Fragen.
Erst die Frage an mich?
Ja.
Okay.
Erst die Frage an dich. Lieber Arlo, jetzt fängt sie an zu reden. Ja. Jetzt fängt sie an zu reden. Es hat keiner geschrieben beim letzten Mal, dass man das gehört hat. Aber gut, wir werden es mal sehen.
Ah, das wird man wohl hören hier, oder?
Okay. Kannst du etwas zum Karpaltunnelsyndrom sagen? Die Ärzte haben nur die Idee OP.
Ja, genau. Also das ist ja ein Kanal am Handgelenk, durch den Nerven laufen. Und der wird oft als eng beschrieben. Und der wird aber fast immer nur als eng beschrieben, wenn sozusagen die Hand und das Handgelenk in der falschen Position ist zum Unterarm. Und dann ist der... absurde Gedanke zu sagen, okay, warte, jetzt passen wir den Kanal, den Verlauf der Knochen an die falsche Position des Gelenkes an. Mhm. Anstatt umgekehrt zu sagen, warte mal, wie wäre es denn, wenn wir die Position von Handgelenk, Hand und Unterarm ändern? Und das ist das, was wir Beugemuster nennen sozusagen. Also das heißt, jemand, der permanent am PC sitzt, also ich schiebe jetzt gerade meinen Kopf nach vorne, ziehe die Schultern hoch, habe die Ellbogen gebeugt und die Hände in so einer nach vorne fallenden Positionen, als wenn ich tippen würde. Und wenn man sehr lange in dieser Position ist, dann rutscht schlicht das Handgelenk weiter nach unten. Und dann wird es eng im Kanal. Das heißt also, was man machen muss, ist das ganze Muster auftrainieren und aus dem Beugemuster rauskommen.
Und das ganze Muster ist hinten Wirbelsäule, die Schulteraufhängung.
Ja, genau. Also Nacken. Die Wirbelsäule muss in eine bessere Position kommen, was nicht bedeutet, dass die Wirbelsäule unbedingt gerader sein muss, sondern in eine bessere Position. Es muss der Schultergürtel in eine höhere Position kommen, in eine besser rotierte Position. Der Arm muss lernen, der Oberarm muss lernen zu rotieren und aus der Position kann man dann den Unterarm in die richtige Position bringen und dann ist es am Ende auch so, dass die Position einfach scheiße bleibt am PC. Also so viel kann man schon festhalten, aber man kann mit einigen Übungen daran arbeiten und also die Karpaltunnel-OP ist wirklich eine der fast immer eine der unsinnigsten überhaupt.
Weil ich manifestiere was
genau,
völlig verkehrt ist.
Genau, du erlaubst dir sozusagen, in der falschen Position zu bleiben. Ist so, ich habe in der falschen Position Schmerzen. Du so, okay, jetzt machst du eine OP, um in der falschen Position keine Schmerzen zu haben. Ist so,
macht keinen Sinn.
Nee, genau. Und sehr einfach sind die Mechanismen einfach in den Niederrücken, in den Niedernacken beschrieben. Aber am Ende ist es alles. Also es ist Atemmuster, es ist Haltung, es gibt wirklich eine Menge Übungen, wie man dagegen arbeiten kann, ist auch individuell, aber es ist vielleicht eher sozusagen dein Karpaltunnel sagt dir, du musst irgendwas grundsätzlich ändern an deiner Haltung, deiner Aufrichtung, deiner Bewegungsmustern. Vielleicht kannst du den freundlichen Hinweis mitnehmen und dich darüber freuen, dass dir deine Hand sagt, änder das doch bitte. Und solange deine Hand weiter nölt, hast du es obenrum doch nicht korrigiert. Das kann man ja vielleicht so rum etwas positiver sehen, sozusagen. Okay. Aber ja, ist schmerzhaft, tut mir leid, aber also bitte nicht operieren, so rum.
Die zweite Frage okay. geht an mich.
Okay, also hier oben geht's los, ja?
Ja, genau.
Okay, eine Frage an dich, liebe Inken, zu deiner PC-Folge. Kommunikation und Bindung. PC-Folge?
Weiß ich nicht.
Power Clean, Personal Computer. Ist egal. Political Correctness.
Weiß ich nicht.
Okay.
Ist wurscht.
Wenn der Fragesteller in seiner Frage zu 95% vom Unbewussten beeinflusst wird, wie ist es dann möglich, jemals eine unverfängliche, neutrale Frage zu stellen? Ja, ja, richtig, genau. Ja, viel Spaß. Wie ist Kommunikation denn jemals unbefangen möglich? Bin gespannt auf deine Antwort und bedanke mich für deine, eure großartige Arbeit. Lieben Gruß. Ich muss meine Frage noch etwas präzisieren. Mit deinem Beispiel mit dem Ehepaar in der grünen Ampel. Du bist davon ausgegangen, dass vorher vielleicht ein Streit zwischen dem Paar war und dadurch dieser Streit unbewusst in die Frage des Mannes eingeflossen ist. Was ist, wenn es aber nicht so war und der Mann nur aus dem Augenwinkel gesehen hat, dass seine Frau kurz abgelenkt war, weil sie aus dem Fenster gesehen hat und dadurch das Umschalten der Ampel übersehen hat? Ist der Mann als Sender der Botschaft dann immer noch verantwortlich dafür, wie die Frau als Empfänger den Satz auffasst? Wie kommt der Mann dazu, dass seine Frau ihre 95% unterbewusst in das Hören und Interpretieren des Satzes hineinlegt? Das verstehe ich nicht. Darf ich was sagen? Du hast das Problem sehr gut beschrieben. Das ist die Scheiße.
Genau, also ja, es ist genau so.
Ja.
Es gibt es nicht in neutral.
Es gibt keine unbefangene Kommunikation.
Es gibt keine unbefangene, das gibt es einfach nicht. Das ist einfach absoluter Schwachsinn. Irgendjemand, der das sagt und behauptet, lügt und versteht nicht, wie unser Gehirn funktioniert. Das ist ein Filter, der zu uns gehört. Also das sind wir. Ich weiß, es ist wahnsinnig schwer, irgendwie es zu beschreiben und zu verstehen. Man kann es eigentlich nur erleben. Die 95% sind auch wir. Es ist einfach nur etwas, woran wir nicht immer rankommen, sozusagen. Und alles, was wir erlebt haben, was zu uns gehört, alle Werte, alle Glaubenssätze, jede Struktur, alle Erfahrungen und so weiter, das gehört alles immer zu uns. Das heißt, es gibt keine neutrale Welt. Ich höre die Dinge, die mir gesagt werden, immer durch meinen Filter. Und vor allen Dingen sage ich die Dinge, die ich sage, immer durch meinen Filter. Ob ich das will oder nicht. Das ist mein absolutes Lieblingsbeispiel, wenn Leute vor mir sitzen und sagen, ich verstehe das überhaupt nicht. Ich habe mich super mit meiner besten Freundin gestritten und ich habe ihr gesagt, aber ich habe das wirklich total nett gesagt. Und ich aber es war ja nur, weil es war total wichtig für sie oder so. Genau, also es ist immer unser Filter. Und um das nochmal zu verdeutlichen, weil ich weiß, dass das sozusagen super schwierig ist, weil das eben so abstrakt ist. Aber wir können es zum Beispiel anhand von wie sehen wir Farben, ist mein absolutes Lieblingsbeispiel. Es gibt Untersuchungen, das kannst du auf jeden Fall besser erklären als ich.
Nee, ich hab's auch vergessen.
Aber es ist so, dass kein Mensch jemals die gleiche Farbe sieht, weil nur die Zusammensetzung unseres Auges und wie die Iris, die blablabla, keine Ahnung, ich weiß darüber zu wenig im Detail, aber es gibt keine zwei Menschen, die gleiche Farbe sehen. Genau, obwohl
wenn zwei Menschen sagen blau und sich darüber einig sind, dass marineblau sonst was ist, ist das, was im Gehirn stattfindet, jeweils was völlig unterschiedliches.
Was völlig unterschiedlich ist. Also das ist so dieser neurowissenschaftliche Bereich. Also ist es so, es gibt nicht neutral. Und bei diesem Beispiel, das ist ja ein Beispiel, was von, ich weiß nicht, ob du die Bücher kennst, Miteinander reden heißen sie, gibt es verschiedene Bände von Professor Schulz von Thun. Und der hat das im Detail auseinandergenommen und so weiter, wie genau das funktioniert. Ich mache immer so plakative Beispiele, weil damit man es irgendwie einfach versteht, weil das bringt nichts. Ich kann ja jetzt nicht 4 Bücher hier rezitieren, das bringt nichts. Aber diese Situation ist so, natürlich ist das Beispiel, die haben sich vorher gestritten, eine Idee. Das können 100 Millionen Ideen sein. Die sind da seit 30 Jahren verheiratet und haben 298.000 Erfahrungen und Erlebnisse gemacht, wo sie gedacht hat, er ist blöd und er gedacht hat, sie ist blöd. Das kann ich aus dieser Situation nicht rausdiktieren. Und es gibt keine Möglichkeit, auch wenn ich das will und mich ganz doll anstrenge und ich höre aus deiner Nachricht, dass dich das irgendwie richtig doll nervt, weil du wahrscheinlich irgendwie das Gefühl hast, dass du schon neutral formulieren kannst und deshalb der andere das dann gefälligst auch neutral hören soll, so höre ich das daraus, ja. Dass das leider nicht funktioniert. Und ich muss immer, wenn ich gut kommunizieren will, dann muss ich versuchen, einen innerlich neutralen Standpunkt zu haben, der aber versteht, dass mein Filter wirkt und der Filter der anderen Person wirkt. Also wenn ich das verstanden habe und das sozusagen nicht mehr abwehre, dann kann ich meistens besser kommunizieren, weil ich nämlich verstehe, sozusagen durch was für ein Ohr das bei der anderen Person läuft. Und in diesen Büchern, du kannst da ja mal reingucken, da wird diese Theorie noch wahnsinnig kompliziert. Da gibt es dann nicht nur 4 Ebenen, die wir sprechen, sondern eben auch noch diese 4 Ebenen, die wir hören und die dann miteinander interagieren. Also das ist ein wahnsinnig kompliziertes Konstrukt, was der Herr Professor da irgendwie in den 80ern angefangen hat auseinanderzunehmen. Und genau, ja, also es tut mir leid, aber es ist leider...
Du hast es genauso bitter beschrieben, ja, wie es ist.
Ja, genau.
Es ist halt so dieses, was ich so krass daran finde, ist, du lebst in deiner Realität. Punkt. So. Ja, man ist irgendwie mit den anderen verbunden, aber da kommst du nicht raus.
Ja.
Ja.
Genau.
Ich find's auch bitter.
Ich habe irgendeine Folge auch noch aufgenommen, irgendwie zum... Es gibt noch eine Einzelfolge, glaube ich, oder sich und andere verstehen,
ja,
oder
ja,
so.
Ja, die ist stark, die ist fantastisch.
Da beschreibe ich das vielleicht noch mal besser. Und in den meisten Kursen nehme ich das auch mit auf, weil ich weiß, wie schwierig das ist. Und es ist ja auch das größte Problem unserer Zeit. Also muss man ja sagen, das ist ja nichts, wo man sagt, ja, wieso, das habe ich jetzt einmal total gut beschrieben und das müsste man doch jetzt verstehen. Also ja,
es ist halt so, nur weil man das Problem verstanden hast, hast du keine Lösung. Das ist halt das Problem.
Und wenn es ein Problem auf dieser Welt gibt, was sozusagen verantwortlich ist für alle Probleme, die wir haben, ist es ja Kommunikation, weil es eben immer dieses ist, was meine ich und was hört der andere.
Ja,
so ist es. Okay.
Aber wir sitzen alle in einem Boot, vielleicht hilft dir das.
Okay, sehr gut. Okay, dann war's das.
Das war's.
Jetzt ist der Schauer vorbei, deshalb müssen wir jetzt rennen. Weil jetzt sind.
Auf Sylt muss man schnell sein.
Ja, 3 Stunden Sonne. Los geht's.
Eine schöne Woche euch. Bis zur nächsten. In der nächsten sind wir wieder in Hamburg. Und bis zum nächsten Mal, habe ich schon gesagt.
Tschüss, ihr Lieben.